So, heute, an dem Tag hier, an dem ich das aufnehme, das ist der 9. Januar und das ist der erste Tag seit 7 Tagen, wo ich mal wieder feste Nahrung zu mir genommen habe. Denn meine Freundin Paula und ich, wir haben jetzt die letzten 7 Tage eine Saftkur gemacht. Nach diesem ganzen großen Fressen rund um die Feiertage haben wir ab dem 2. Januar bis eben gestern, inklusive dem 8., nur 6-mal am Tag einen verdünnten Gemüse- oder Fruchtsaft getrunken. Und das war's. Keine feste Nahrung, kein Essen. Das ist immer so ein bisschen, ja, so eine kleine Saftfastenkur. Einmal so ein bisschen Cleansing zum Anfang des Jahres. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt. Danach fühlt man sich auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr fit. Aber trotzdem war es dann auch heute wieder super. Richtig schönes Frühstück, Knäckebrot mit Kräuterquark drauf. Mal wieder, was Festes zu essen. Dann merkt man erstmal wieder, wie krass eigentlich unsere Zunge im normalen Leben, so die Geschmacksnerven im normalen Leben so verzogen sind. Weil wenn man 7 Tage keine feste Nahrung gegessen hat, dann schmeckt alles so viel intensiver und besser. Und allein schon dieser Geruch von Kaffee in der Nase, der war so krass jetzt nach 7, 8 Tagen ohne Kaffee. Und also wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, macht das ruhig mal. Das bringt's auf jeden Fall. Ja, und vor ziemlich genau einem Jahr, da hat mich die liebe Juliane Behnert vom Sidepreneur Community Podcast interviewt in ihrem Podcast. Und die Zielgruppe dieses Sidepreneur Podcasts, das sind Menschen, die sich nebenberuflich selbstständig machen möchten oder die es bereits getan haben. Und ich habe damals in dieser Folge vor einem Jahr meine 15 Fuck-Ups und Learnings von der Gründerachterbahn zum Besten gegeben. Und ich habe mich dann vor ein paar Tagen jetzt gegen Ende des Jahres 2020 sehr darüber gefreut, als ich erfahren habe, dass diese Folge mit mir im Interview die zweitmeistgehörte Folge des ganzen Jahres im Sidepreneur-Podcast war. Wow. Und dann hat die Juliane da noch was richtig Liebes dazu geschrieben. Sie hat dann geschrieben, an dieses Interview kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Michael Assauer war unheimlich gut vorbereitet und strukturiert vorgegangen. Er berichtet von 15 Fuck-Ups auf der Gründerachterbahn, die er fast alle auch so erlebt hat. Eine sehr kurzweilige Episode und nicht umsonst auf Platz 2 der meistgehörten Episoden von mir. Ja, und wenn man da so rein, und ich habe jetzt da noch mal ein bisschen durchgehört, ist wirklich spannend, was seitdem alles bei mir passiert ist, ne? Also als wir diese Folge aufgenommen haben, da bin ich noch bei Reach Now, also bei der Daimler BMW-Tochter, angestellt. Talentmagnet gibt es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Mein Buch ist noch nicht in der Printversion im Haufe Verlag erschienen und existiert bis dato nur als E-Book, noch mit 222 Hacks. Jetzt sind es ja noch 66 Hacks in der E-Book-Version. Und den Link zu diesem Sidepreneur Podcast beziehungsweise auch zur Sidepreneur Community mit den anderen 9 Folgen der Top 10 des letzten Jahres, die habe ich euch mal in die Shownotes gepackt, wenn euch das interessiert. Ja, und ansonsten möchte ich euch diese Folge hier natürlich nicht vorenthalten, habe mit der Juliane gesprochen und sie ist sehr happy darüber, dass wir jetzt hier die Folge aus dem Sidepreneur Podcast von vor einem Jahr ausspielen. Also, viel Spaß damit!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur Podcasts. Ich habe heute Michael Assauer im Podcast Interview und wir werden über seine 15 Fuck-Ups und Learnings von der Gründerachterbahn sprechen, denn der Michael ist eben Unternehmer und auch Gründer mehrerer Startups, sodass er sicherlich die ganze Bandbreite an Erfahrungen hat und mit Sicherheit nicht alles immer glatt lief. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir ja aus Fehlern nur lernen können und eben uns nicht dafür schämen sollten, dass wir sie tun. Aber tatsächlich können wir ja trotzdem auch aus den Fehlern anderer lernen und dann eben andere Fehler machen und eben nach Möglichkeit vielleicht die von Michael nicht wiederholen. Und deshalb freue ich mich, dass wir einfach darüber heute sprechen. Sein Wissen gibt er selbst auch im Talente-Podcast weiter, aber sicherlich wird er sich selbst ja auch gleich noch vorstellen und dann legen wir auch schon los mit dem ersten Learning aus seiner Gründergeschichte. Hallo Michael, schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, unseren Hörern von zeitpreneur.de ein bisschen was zu erzählen.
Hallo liebe Juliane, freut mich sehr und ein Hallo auch an alle Zuhörer. Freut mich, cool, dass ich da sein darf.
Magst du noch ein bisschen was zu dir sagen?
Ja, sehr gerne. Genau, Michael Assauer. Ich habe vor circa 7 bis 8 Jahren angefangen, meine Unternehmen zu gründen. Das ging damals los mit, damals konnte man noch mit Apps Geld verdienen, 2011, 2012. Da haben wir ein B2C-Produkt gelauncht, die Familonet-App. Das ist eine Location-Sharing-App für Familien. Und diese App hat mittlerweile so gut 2,5 Millionen User auf der ganzen Welt. Die größten Märkte neben dem deutschsprachigen Raum sind USA, Indien, Brasilien, Türkei. Und nach und nach kamen dann mehrere Unternehmen dazu. Es kam dann noch ein B2B-Unternehmen dazu, wo wir unsere Technologie, wir haben viel Forschung und Entwicklung gemacht im Tech-Bereich, diese Technologien, die wir entwickelt haben, Machine Learning-Algorithmen haben wir dann an Unternehmen lizenziert und verkauft. Und es kam sogar auch noch eine Agentur dazu, wo wir dann für andere Unternehmen ganze Produkte gebaut haben. Und mit diesen ganzen Firmen sind wir vor 2 Jahren zu Daimler gewechselt. Unsere Firmen wurden gekauft von Daimler. Und seit diesem Exit bin ich jetzt auch bei Daimler angestellt. Ich bin da Produktmanager, leite das Produktdesign-Team bei ReachNow. Und wie du schon gesagt hast, mein neues Baby ist die Talente-Plattform. Das ist einerseits ein Podcast, der Talente-Podcast, aber auch ein Online-Magazin. Es gibt jede Woche ein Hacksletter, der rumgeschickt wird. Es gibt ein E-Book, was ich jetzt rausgebracht habe, 222 Talente-Hacks für Leader. Und das Ganze dreht sich um die Fragen, wie kann ich als Unternehmer, als Gründer, als Führungskraft, als Manager die besten Mitarbeiter für mich und für mein Unternehmen, für mein Team gewinnen? Wie kann ich sie begeistern? Wie kann ich sie gut führen, wenn sie einmal da sind? Wie kann ich sie motivieren? Wie kann ich das Beste aus ihnen rausholen? Und damit dann auch sie natürlich lange bei mir binden und nicht wieder an den nächsten Headhunter oder an die Konkurrenz verlieren.
Das hört sich mega gut an und das ist ja tatsächlich auch so, man investiert ja in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein wenig natürliche Fluktuation ist natürlich immer auch gesund fürs Unternehmen. Ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn da nur Menschen sitzen, die sagen, ich sitze hier schon auch seit 20 Jahren auf dem Stuhl und ich habe das immer so gemacht. Aber wenn man eben gute Leute hat, ist es natürlich auch gut, wenn man sie weiter fördern kann und sie sich so mit der Unternehmensphilosophie identifizieren und sich auch so wertgeschätzt fühlen, dass sie einfach eben auch sich wie in einer Familie sozusagen fühlen und ihren Job nicht nur machen des Geldes wegen.
Ja, auf jeden Fall. Also das fasst du schon sehr, sehr richtig zusammen. Kein Arbeitnehmer wird heute mehr sein Leben lang bei einer Firma bleiben. Damit muss man leben. Das ist ganz normal. Aber damit kann man auch als Unternehmer, Führungskraft, Manager auch gut arbeiten, ne? Also wie gesagt, in diesen 222 Hacks, die ich da über die Jahre gelernt habe und jetzt da zusammengefasst habe in meinem E-Book, da geht es genau darum, wie kann ich genau mit dieser Situation leben und wie kann ich in der Zeit, wo ich mit den besten Leuten ja zusammenarbeiten will und solange sie an meiner Seite sind, ich will natürlich diese Zeit maximieren, aber wie kann ich genau in dieser Zeit dann auch das Beste aus ihnen rausholen und gemeinsam mit ihnen, so dass sie auch intrinsisch motiviert sind, richtig, richtig coolen Kram bauen. Und darum geht's dann am Ende auch, ja.
Sicherlich fängt das ja auch schon mit der Einstellung an, oder? Dieser ganze Prozess. Also worauf sollte man achten, wenn man eben sich Mitarbeiter sucht, schon im Bewerbungsgespräch, dass man eben möglichst sicher gehen kann, dass der nicht schon nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren gleich wieder abspringt?
Das fängt schon viel früher an. Also ich propagiere auch immer den Arbeitsmarkt, genauso wie im Prinzip deinen Kunden und deinen Produktmarkt auch wie einen Funnel zu betrachten, ne? Also die sich auch so ein bisschen vielleicht mit Marketing beschäftigen, die werden wissen, was mit diesem Funnel, mit diesem Trichter gemeint ist. Du versuchst erstmal viele Leute von deinem Produkt oder von deiner Firma zu erzählen und dann die Conversion Rates sozusagen nach unten hin in diesen Funnel zu erhöhen, dass am Ende wirklich entweder Kunden herauspoppen oder Mitarbeiter. So, und diesen Kniff einmal im Kopf zu verstehen, dass man nicht nur in Richtung Produktverkauf und in Richtung Kundenmarkt solch eine Funnel-Denke an den Tag legen sollte, sondern auch Richtung Arbeits- und Mitarbeitermarkt. Wenn man das einmal verstanden hat, dann geht vieles, vieles viel einfacher. Und ganz vorne fängt der Funnel halt nicht erst bei der Einstellung an, sondern zum Beispiel schon mit so Sachen wie Employer Branding, Sichtbarkeit deines Unternehmens, Sichtbarkeit für genau die Experten, genau die Fachkräfte, die Leute, die du als Mitarbeiter haben willst. Und da muss man halt rein investieren, aber da gibt's ja einige wirklich sehr, sehr wirksame, coole, ganz simpel anzuwendende Kniffe und Tricks, wie man das machen kann.
Sicherlich kann man das auch alles ein wenig in deinem Buch nachlesen.
Ja, genau, da geht's dann darum. Also da sind dann genau dieser Funnel, das sind dann so 5, 6, 7 Conversion-Schritte in diesem Funnel und pro Schritt habe ich dann da halt, sagen wir mal, so um die 50 Hacks aufgelistet, die sie super easy anwenden lassen und direkt implementieren lassen. Die jeder im Prinzip in seinem Team sofort anwenden kann und er wird merken, auf einmal flutscht es und genau die richtigen Leute stehen im Prinzip Schlange. Kann man sich übrigens runterladen auf talente.co/buch. Noch for free.
Sehr schön. Hört sich gut an. Und ja, wahrscheinlich liegt es oftmals daran, dass man eben da auch in die Umsetzung kommt und wirklich mal loslegt und das ausprobiert.
Komplett.
Und nicht nur liest. Und daran scheitert es wahrscheinlich auch an vielen Stellen, dass eben ja nicht umgesetzt wird.
Ja, wie es halt oft so ist. Ne? Der Amerikaner würde sagen, it's all about the execution. Kommen wir gleich übrigens auch nochmal zu diesem Spruch, wenn wir hier über die 15 Learnings sprechen.
Ganz genau, denn dahin wollte ich jetzt sehr gerne überleiten, denn wir wollen ja heute ein bisschen ja über deine Learnings und Fuck-Ups aus deinen ja unterschiedlichen Startup-Gründungen sprechen, sodass einfach ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einfach mal auch so einen Einblick haben, was alles so passieren kann, was du daraus gelernt hast. Mhm. Und tatsächlich hat ja jeder vielleicht auch mal so eine Situation, wo man denkt, Mist, das ist jetzt aber total gegen die Wand gelaufen und dass wir das eben einfach auch nicht als Misserfolg sehen, sondern für uns als Chance auch und als Herausforderung daran zu wachsen. Lass uns doch da gern mal einsteigen.
Ja,
was hast du so für Erfahrungen gemacht?
Auf jeden Fall. Ich habe übrigens zu diesen 15 Learnings, die ich jetzt hier teile, da habe ich auch einen Artikel bei mir auf dem Blog geschrieben, im Talente-Magazin. Da kannst du ja den Link einfach drunter posten, weil da gibt es dann immer noch coole Bilder zu jedem von diesen einzelnen Punkten aus meiner eigenen Gründungszeit. Also da habe ich wirklich Bilder immer reingepostet, wo man unser Team sieht, wo man mal sieht, wie wir das dann jeweils in der Situation gemacht haben.
Sehr gerne, machen
das wir. Das nur schon mal so als kleinen Hint. Also fangen wir mal ganz vorne an. Ne? Das Ziel ist jetzt hier, ich gehe einfach mal so alles durch, meine Jahre und liste ein paar Dinge auf, die ich falsch gemacht habe, womit ich auf die Nase gefallen bin, die mir so heute nicht mehr passieren würden. Bei der Gründung der eigenen Firma oder des Side-Businesses einfach hilfreich sein. Nummer eins, was ich mitgebracht habe, ist, erzähle jedem von deiner Idee. Du kennst es ja wahrscheinlich selbst, wenn jemand eine Business-Idee hat, eine Geschäftsidee hat, hört man oft, ja, ich habe da so eine Idee, aber ich kann darüber nicht sprechen, weil nachher klaut mir jemand die Idee. Und das ist leider nicht die richtige Einstellung, weil je mehr Leuten du von deiner Idee erzählst, desto mehr Feedback bekommst du schon ganz, ganz, ganz am Anfang. Je mehr Fragen hörst du. Und erzähle vor allen Dingen auch Leuten von deiner Idee, die von diesem Business gar keine Ahnung haben, weiß ich nicht, dem Taxifahrer, deiner Oma, sonst irgendwem, weil die werden Fragen stellen, an die du vorher noch gar nicht gedacht hast. Die werden dumme Fragen stellen, sind natürlich keine dummen Fragen, sondern sind sehr valide Fragen. Und das sind oft Fragen, wo du denkst, boah, ja krass, so in die Richtung habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Und so kannst du schon von Anfang an deinem Produkt, an deiner Idee iterieren, und es direkt auch schon in Richtung Markt besser anpassen. Und auch hier, wie gesagt, it's all about the execution, würde der Ami sagen. Ideen gibt's wie Sand am Meer. Du bist derjenige, der das Ding dann auch auf die Straße bringt und du brauchst keine Angst zu haben, dass dir irgendwer die Idee klaut. Die allermeisten Leute haben genug mit ihren eigenen Sachen zu tun und die nicht genug mit ihren eigenen Sachen zu tun haben, die würden es auch nicht hinkriegen, deine Idee auf die Straße zu bringen.
Wunderbar, das ist ja tatsächlich ja immer wieder so eine Befürchtung, dass Ideen geklaut werden und dass deshalb im stillen Kämmerlein gemacht und getan wird und dann das Produkt fertig ist, man mega stolz ist, nur niemand versteht es und niemand kauft es und niemand braucht es.
Genau, den Fehler haben wir tatsächlich auch gemacht mit unserer Familionet-App. Wir haben ein Jahr lang im stillen Kämmerlein rumgewerkelt, dann gelauncht und erst dann angefangen, das Produkt sozusagen, den Product-Market-Fit herzustellen, was viel zu spät war. Wir hätten es viel, 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 viel früher starten müssen.
Hm. Super, also Hack Nummer 1, erzähle wirklich jedem von deiner Geschäftsidee.
Auf jeden Fall. So, dann 2, da geht es darum, wenn man sich Co-Founder, Mitgründer sucht, Partner sucht. Das wird ja für manche Sidepreneure auch durchaus eine Rolle spielen. Wähle dir deine Co-Founder sehr, sehr bedacht aus. Also, ich hatte meine beiden Mitgründer David und Hauke. David bei uns der Techie, Hauke bei uns eher der Businessmensch und ich selbst bin eher so der Product Guy. Also ich bin so der dann irgendwie irgendwo zwischen Markt und technischer Entwicklung hängt und dazwischen im Prinzip übersetzt. Das hat sich sehr gut ergänzt. Das war sehr komplementär. Und so sollte man auch versuchen, sein Gründerteam aufzubauen. Also es bringt nichts, wenn du 3 Business-Leute am Tisch sitzen hast, die irgendwie jetzt vielleicht alle gerade aus dem BWL-Studium kommen und dann sagst, wir machen jetzt irgendwie eine E-Commerce-Plattform, weil du willst ja auch das kritische Wissen für deine Firma, das willst du immer in-house haben und dafür brauchst du halt auch jemanden, der dann zum Beispiel auch die Tech-Expertise abdecken würde oder auf der anderen Seite vielleicht auch jemanden, der schon viel Erfahrung mit Online-Performance-Marketing hat oder so, um das Ding dann auch groß zu machen. Das heißt, es bringt nichts, irgendwie zum Beispiel 3 Finanzleute am Tisch sitzen zu haben. Und was auch wichtig ist, neben den komplementären Skills, ist wirklich der Charakter der Leute. Also ich weiß noch, unser Notar, beziehungsweise der Anwalt, der uns den ersten Gesellschaftsvertrag geschrieben hat damals, der hat uns dann wirklich einmal so angeguckt und meinte so, Jungs, ihr wisst schon, ne? Ihr seid dann ab jetzt verheiratet. und wir wussten natürlich noch überhaupt gar nicht so genau, was er damit meint. Wir so, ja, ist gut, komm, mach das Ding fertig. Und 8 Jahre später weiß ich, was er damit meinte. Du verbringst halt ab diesem Moment die meiste Zeit deines Lebens mit diesen Menschen. Du siehst sie rund um die Uhr, du verbringst die Wochenenden mit ihnen, du bist immer auf Empfang, was sie angeht, du verreist mit ihnen, du siehst diese Leute oftmals mehr als deine eigenen Familie, Freunde, Kinder etc. Und da hatten wir hatten am Anfang noch jemand weiteren mit an Bord, haben ihn ein paar Monate sozusagen mit im Gründerteam gehabt und haben dann glücklicherweise festgestellt, passt einfach nicht charakterlich. Haben uns dann sozusagen getrennt und da kann ich nur 3 Kreuze machen und diesen Schritt muss man auch machen. Also sobald du ein mulmiges Gefühl hast, geh lieber den Schritt und trenn dich und such dir im Zweifelsfall jemand anderen, mit dem du besser funktionierst.
Mhm. Also Learning Nummer 2, mach die Augen auf, pass auf bei der, nicht nur bei der Partnerwahl, sondern auch bei der Co-Founder-Wahl.
Auf jeden Fall.
Ja, tatsächlich ist das sehr wichtig und ich glaube auch wirklich, dass der Charakter auch, dass man sich da gut ergänzt, also dass vielleicht auch eben da Stärken, Schwächen auch wieder sich aufheben, also wenn nur 3 Extros zum Beispiel zusammenhängen, das wird schwierig, aber 3 Intros wird auch schwierig,
auf jeden Fall.
Weil jeder ja auch seine Rolle übernehmen darf und kann und jeder auch so seine Stärken, Schwächen hat, also von daher ist der Charakter auch extrem wichtig.
Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Learning Nummer 3 geht damit so ein bisschen einher. Da ist wirklich ein lustiges Bild jetzt hier. Könnt ihr euch dann mal in diesem Artikel angucken, den Juliane drunter verlinkt. Der heißt nämlich Party Hard with Your Co-Founders. Und damit ist gemeint, nicht nur Work Hard, sondern tatsächlich auch Play Hard with mit deinen Co-Foundern zu machen. Da gibt's ein Bild, wo wir 3 irgendwie nach einer durchzechten Nacht zu dritt im Hotelzimmerbett liegen. das ist da in dem Artikel drin. Und das ist aber, so lustig es klingt, das ist wichtig, weil du mit diesen Leuten, wie schon gesagt, eben verheiratet bist, weil du eine sehr, 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 sehr enge Beziehung mit ihnen aufbaust. Und diese Beziehung, die sollte im Optimalfall sich nicht rein ausschließlich auf das business-technische Arbeiten beziehen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, wenn man die Personen auch mal in einem sehr privaten Kontext kennenlernt. Wie gesagt, eben zum Beispiel auch mal mit ihnen eintrinken geht, auch mal andere Sachen miteinander macht und dadurch auch den Charakter natürlich der Person noch viel, viel stärker kennenlernt und damit auch viel besser auf seine Eigenheiten reagieren kann, damit umgehen kann, etc. Ich habe tatsächlich schon von vielen anderen Gründerteams gehört, die
die ich dann auch mal so gefragt habe, ja, wie macht ihr das? Seid ihr auch manchmal zusammen weg? Trinkt ihr mal ein Bier zusammen oder? Nö, das machen wir nicht. Wir machen nur Business. Und dann höre ich oft, dass es da Probleme in der Beziehung gibt. Und ich habe dann auch schon oft erlebt, dass wenn ich dann mal gesagt habe, macht das doch einfach mal, überwindet euch mal und macht einfach mal was Schönes zusammen. Fahrt vielleicht mal ein Wochenende zusammen weg. Macht ein Städtetürchen zusammen oder so. Dass das wirklich was bringt. Das ist wie eine kleine Paartherapie. Hilft einfach. Es ist, so blöd es klingt, es hilft.
Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch so eine alte Angewohnheit, ja, aus der Anstellung, nicht? Wo manche Kollegen, man erlebt das ja selbst, ganz klar trennen. Okay, hier bin ich jetzt, das ist mein Job und was ich am Wochenende mache, ist die andere Person, ist mein zweites Ich und ich erzähle auch meinen Kollegen nichts, ja. Und tatsächlich merke ich auch, gut, wir jetzt bei Sidepreneur, wir sind ja remote unterwegs, sodass wir uns tatsächlich auch nicht wirklich viel offline sehen. In diesem Jahr ein bisschen mehr durch das Fellowship-Programm, was wir in München gemacht haben. Aber tatsächlich, wir feiern zum Beispiel auch unsere Erfolge viel zu wenig. Ja, also gut, das ist jetzt auch wieder dieser Business-Kontext. Bei uns fehlt so die Zeit auch. Also wir haben unheimlich viel Kontakt. Wir schreiben viel. Meine Kinder sagen schon immer, oh, der Peter schreibt schon wieder. Kann er nicht mal ein bisschen weniger schreiben? Aber tatsächlich so, dass wir wirklich auch mal, und wir wissen auch unheimlich viel voneinander, so würde ich jetzt mal behaupten. Aber auch da haben wir definitiv auch jetzt, wo wir auch im Team wachsen, auch noch Nachholbedarf. Auch da Wert drauf legen, dass wir eben nicht nur miteinander arbeiten, sondern auch ein bisschen mehr die Person dahinter auch kennenlernen.
Ja, verstehe. Ja, guter Punkt.
Ja, super Tipp auch nochmal an dieser Stelle.
So, dann nächste, Nummer 5. Das Gleiche, was du... warte mal ganz kurz. Erstmal noch einen davor, und zwar Nummer 4. Das habe ich mal von einem sehr erfahrenen Unternehmer gehört, der das am Anfang meiner Unternehmerkarriere uns so mitgegeben hat. Und auch das habe ich erstmal gar nicht so richtig verstanden. Und er meinte, den guten Unternehmer macht aus, zwei Dinge gut zu können. Und zwar erstens, Windows of Opportunities überhaupt erstmal zu erkennen und im zweiten Schritt dann da rein zu jumpen. Und klingt erstmal irgendwie fancy, aber auch hier wieder, 8 Jahre später, weiß ich ziemlich genau, was er damit meint. Erstmal das Erkennen von Möglichkeiten, von Windows of Opportunities, das ist gar nicht so leicht. Also wie oft lässt man Chancen liegen, weil man sie einfach nicht erkennt, weil man nicht erkennt, dass jetzt hier sich ein Potenzial ergibt für dich selbst oder für dein Business, für dein Produkt, etc. Also man ist oft natürlich auch ein Stück betriebsblind und hat vielleicht auch oft noch nicht so die richtig krasse business-technische Denke drin, gerade am Anfang. Und dann lässt man einfach Windows of Opportunities links liegen und erkennt sie nicht. So, aber dann, wenn man sich das dann so, man kann das trainieren, also man kann das wirklich lernen, mit offenen Augen für Windows of Opportunities durchs Leben zu gehen. Aber dann eben auch noch dieser zweite Schritt, der ist nochmal hart, dann zu sagen, okay, wow, okay, ich weiß nicht, was mir dieses Window of Opportunity bringen wird, ob es am Ende sich auszahlen wird oder nicht. Ne? Das macht den Unternehmer aus, Risiko eingehen, ohne zu wissen, ob es wirklich klappt. Und dann aber wirklich da rein zu jumpen und sagen, okay, komm, ich probiere es aus, ich mache es und ich baller jetzt so krass, dass ich die Chancen möglichst erhöhe, dass am Ende daraus was wird. Und diese zwei Steps, das ist das, was den guten Unternehmer ausmacht. Und das würde ich jetzt 8 Jahre später so unterschreiben.
Dass du tatsächlich damals, also dass du es jetzt erlernt hast, ist dein Learning, oder dass du Möglichkeiten nicht gesehen hast? Was ist da so deine eigene Erfahrung?
Genau, also meine eigene Erfahrung ist erstmal, dass ich mich selbst darauf trainieren konnte, die Dinger zu erkennen und auch reinzujumpen, sich trauen, reinzujumpen. Das ist das, was ich am Anfang beides nicht gut konnte und was ich jetzt über die Jahre gelernt habe.
Würdest du also auch sagen, Unternehmertum ist erlernbar oder muss ich geboren sein dafür?
Nee, ich glaube, das ist erlernbar. In vielen Klar, es gibt natürlich Charaktereigenschaften, die eben dafür sorgen, dass du genau diese Dinge halt nicht so gerne machst. Ne? Erstens, dass dir vielleicht so ein bisschen auch der Business-Sinn fehlt, um Business of Opportunities zu erkennen. Aber ich glaube, das kann man noch sehr gut erlernen. Da kann man sich viel weiterbilden, da kann man andere Businesses analysieren, ne? So ein bisschen Modeling of Excellence und so. So das kann man erlernen, aber dann natürlich der zweite Schritt reinzujumpen und das Risiko einzugehen, ist schon eine Art Charakterfrage, aber auch da glaube ich, wer will, der kann und wer will, der sollte es einfach ausprobieren und je öfter man das macht, desto offener ist man natürlich beim nächsten Mal dann auch dafür, schneller reinzujumpen und sich dann auch irgendwann drauf zu freuen auf dieses Risiko.
Weil man ja dann tatsächlich ja auch lernt, hey, das hat jetzt echt das Rechts richtig gut gelaufen und gut, dass ich die Chance genutzt habe.
Genau, es kann natürlich auch sein, dass es beim ersten Mal nicht gut läuft und vielleicht beim zweiten Mal auch noch nicht, aber dann vielleicht beim dritten Mal. Ich glaube, der Airbnb-Gründer hat ja, ich glaube, vor Airbnb hat er 5 Unternehmen gegründet, die alle pleite gegangen sind. Also das ist dann halt Durchhaltevermögen.
Ja, und immer wieder ja Mut zu springen.
Mhm. Genau.
Supi. Was sagt dein Learning Nummer 5?
So, ja, das ist ein bisschen in Anlehnung an das Wähle deine Mitgründer mit Bedacht. Hier wähle deine Investoren mit Bedacht. Ist natürlich die Frage so, es spielt jetzt nicht für jeden eine Rolle, Investoren reinzuholen. Das ist auch gut so. Also wenn du bootstrappen kannst und ab Tag 1 Kohle verdienst mit deinem Businesses oder sogar selbst Kohle reinstecken kannst, dein eigener Investor bist, dann umso besser. Es gibt natürlich Businessmodelle, da brauchst du einen Investor, sofern du halt selbst nicht die Kohle auf dem Konto liegen hast, die du dafür brauchst. Da haben wir auch ein paar Learnings gemacht. Wir hatten einen Investor am Anfang an Bord. Ne, wir haben ja eine App auf den Markt geschmissen damals und dieser Investor hat sich sehr ins Produkt eingemischt. Also er hat sehr, sehr, sehr stark Einfluss darauf genommen, wie wir unser Produkt bauen sollen. Und andererseits waren wir ja die Profis dafür. Wir haben User-Testings gemacht. Wir wussten, was die Leute wollen, was der Markt will. Wir haben mit unseren Nutzern gesprochen. Und nur weil der eine Investor, der wollte irgendwie so eine Filterfunktion in der App haben und hat sich dann überlegt, okay, diese Filterfunktion, die muss jetzt in Form von so einer Lasche irgendwie, es hieß immer diese Lasche in der App sein. Und dann hat er uns das tatsächlich in den Vertrag reingeschrieben, den Investmentvertrag. Und oft wird so ein Investment ja in Tranchen ausgezahlt, dann kriegt man nicht direkt alles an Geld, sondern erstmal nur einen Teil und dann irgendwann nach ein paar Monaten, wenn ein bestimmter Milestone erreicht ist, dann kommt der zweite Teil. Und da war ein Milestone geknüpft an diese Lasche, dass wir diese Lasche einbauen. Und wir wussten aber von Anfang an, diese Lasche macht gar keinen Sinn, die will kein Nutzer, die braucht keinen Nutzer, das kostet uns nur Ressourcen, das Ding zu bauen. Und dann waren wir tatsächlich ein halbes Jahr lang damit beschäftigt, haben unsere wertvolle Mitarbeiter-Power, unser Geld damit verschenkt, diese komische Lasche einzubauen, einfach nur, um die zweite Tranche überwiesen zu bekommen. Und das würde uns im Nachhinein nicht mehr passieren. Ne? Also sei dir darüber bewusst, du bist der Profi für dein Produkt. Die Investoren wollen was von dir. Die wollen, dass sie dir ihr Geld überweisen und du das Geld für sie vermehrst. Du musst nicht auf den Boden kriechen und auf den Knien vor Investoren hängen und sabbernd sie anflehen, dir Geld zu geben, sondern Investoren wollen was von dir. Dann kommen wir am Ende nochmal zu, wie du das hinkriegst, dass du sozusagen auch mit breiter Brust dein Business und dein Produkt so verkaufen kannst, dass Investoren halt richtig geil auf dich werden. Und dann kannst du auch mit breiter Brust sagen, nein, ich baue das Produkt so, wie ich denke. Mhm. Und vielleicht noch eine kleine Side-Note auch zu dem Wähle deine Investoren mit Bedacht-Thema. Halte das Cap-Table klein. Also das Cap-Table ist im Prinzip die Anzahl der Gesellschafter, die Anzahl der Investoren, die du reinholst. Wenn du später mal deine Firma verkaufen möchtest, einen Exit machen möchtest oder in einen großen, großen, großen VC reinholen, Venture Capitalist reinholen möchtest, dann ist es deutlich vorteilhafter, wenn du bis dahin nur ganz wenige Investoren drin hast und nicht zum Beispiel schon 10, 15 Investoren und Gesellschafter im sogenannten Cap-Table drinstehen. Das schreckt dann andere große Investoren oder Excel-Partner ab. Das nur auch nur so fürs Hinterköpfchen.
Ja, spannend. Sicherlich für viele Sidepreneure, die ja wirklich das jetzt erstmal neben dem Job machen, noch nicht ganz so relevant, nicht? Dass vielleicht ein Investor erstmal, das überhaupt die Frage, hole ich mir einen rein oder nicht? Genau. aber so als, ja, als Hinterkopf Notiz, wenn man dann wächst, ist das sicherlich ein ganz super Tipp.
Ja. Genau, dann der nächste, relativ easy, straightforward, hire slow, fire fast, klingt erstmal abgedroschen und alt, wendet man halt in der Realität trotzdem nicht so schnell an und musste ich dann auch hart lernen, dass dieser Spruch schon durchaus Sinn macht. Die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, wähle sie dir wirklich auch mit Bedacht aus. Gerade die ersten 1, 2, 3 Mitarbeiter sind die, die dein Unternehmen mitformen, die dein Unternehmen, dein Business, dein Produkt mit nach vorne treiben. Und das ist super wichtig, dass du da die richtigen Leute reinholst. Auch hier eher hire for attitude, not for skills. So, Skills kann man lernen, aber die Attitude, das ist halt das Wichtige. Und fire fast, ja, das muss man halt auch durchziehen. Wenn du merkst, es passt nicht, schlepp das nicht, schlepp diese Person nicht mit dir rum. Es ist besser für beide Seiten, sich schnell zu trennen. Und du gefährdest natürlich auch absolut dein Business und dein Geld und deine Zeit, wenn du dich nicht schnell wieder von Leuten trennst, wo du merkst, dass es nicht funktioniert.
Ja, ja, tatsächlich. Oftmals tut man sich mit der Sache ja schwer, nicht? Hinter jedem Mitarbeiter steckt ja eben auch ein Mensch. Ja. Aber man darf das ja auch mal aus der Perspektive sehen. Vielleicht schleppt sich dieser Mensch ja auch bloß und will die Entscheidung nicht treffen und ist sogar auch dankbar dafür, dass es dann eben zu Ende ist.
Auf jeden Fall. Am Ende ist besser für beide Seiten.
Ja.
7, get your product out now, habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, nicht zu lange im stillen Kämmerlein rumwerkeln, nicht zu perfektionistisch sein, ich kenne das von mir selbst, ich bin auch hyperperfektionistisch und denke mir, oh, hier das noch und das noch und wir können das jetzt so noch nicht veröffentlichen, doch, kannst du, hau das Ding raus, lass den Markt entscheiden, lass den Nutzer entscheiden und selbst wenn es erstmal noch negatives Feedback ist. Damit kannst du arbeiten und dann kannst du das nach und nach verbessern. Es gibt nichts Besseres, als in der freien Wildbahn am Nutzer, am Markt dein Produkt zu testen. Und das auch schon mit dem MVP, kennt ja wahrscheinlich mittlerweile fast jeder, Minimum Viable Product. Hau das Ding raus und los geht's, Attacke.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Nummer 8, Recruiting is your job. Das ist natürlich auch so ein kleines bisschen der Hint rüber zur Talente-Plattform. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben mit Headhuntern zusammengearbeitet. Wir haben Mitarbeiter gehabt, die sich ums Recruiting gekümmert haben. Am Ende ist das, was dir die besten Leute an deine Seite holt, ist, wenn du als Chef, als Führungskraft, als Leader selbst dafür sorgst, dir die besten Leute zu holen. Du musst sichtbar werden, du musst schon, was wir am Anfang hatten, du musst fürs Employer Branding stehen. Du musst dich da rumtreiben, wo die Leute, die du haben willst, sich rumtreiben. Du musst mit den Leuten connecten, weil du willst die besten Leute bei dir haben und die besten Leute sind nicht arbeitslos. So, du musst erstmal die Leute davon überzeugen, dass die Leute ihren aktuellen Job kündigen und zu dir rüberkommen. Und das kannst nur du, weil du die Vision verkaufen kannst, weil du die Mission verkaufen kannst, weil du mit Herzblut für dein Produkt brennst und du bist der Einzige, der das an die Leute übertragen kann. Und deshalb geh raus, mindestens bei den ersten 10, 20 Mitarbeitern bist du derjenige, der die Leute zum Brennen bringen muss, damit sie zu dir rüberkommen.
Mhm. Und das alles an einem 24-Stunden-Tag.
Richtig. So sieht's aus. Um 9, win people with unfair advantages. Das ist halt das, was du als kleine Firma, als Zeitpreneur, als bislang vielleicht Solo-Unternehmer hast. Du hast ein paar unfaire Vorteile. Du hast viele Nachteile. Du kannst nicht das Gehalt zahlen wie große Firmen. Du hast nicht die Sozialleistungen wie große Firmen. Du hast nicht die Karriere-Step-Aussichten wie große Firmen. Aber du hast ein paar unfaire Vorteile anderen großen Firmen gegenüber. Und das ist halt das Familiäre. Das ist, dass ihr zusammen im Büro Sport machen könnt. Das ist, dass ihr, was weiß ich, wir haben dann tatsächlich Yoga-Stunden mit unseren Mitarbeitern gemacht. Bei uns hat jeder Mitarbeiter erstmal zum Start seine Birkenstock-Sandalen seiner Wahl bekommen, in Farbe und Größe seiner Wahl, einfach so als nette Geste. Und das war cool. Da sind wir uns alle immer mit Birkenstock rumgelaufen. Und du kannst mit den Leuten auf einer ganz, ganz anderen Ebene und Basis connecten und sie an deine Seite holen, sie für dich begeistern, sie motivieren, das Beste aus ihnen rausholen, sie bei dir binden, mit deinen unfairen Vorteilen, die du als kleines Unternehmen hast. Super wichtiger Punkt.
Super wichtig, ja. Und tatsächlich ist es ja auch bei vielen Menschen heutzutage so, dass es ja gar nicht mehr darum geht, unbedingt so viel zu verdienen. Klar, Geld verdienen ist wichtig, aber dass ja gerade junge Leute jetzt sagen, also ich will lieber weniger arbeiten oder ich will halt die und die Sachen halt haben, weil Sport ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Und da passt dann eben auch ein kleineres Unternehmen besser als so ein ja, anonymer Großkonzern.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und den nächsten Punkt, Punkt Nummer 10, kannst du nämlich in diesem Rahmen auch sehr gut anwenden. Und das geht auf dem Großkonzern nicht. Let your team participate. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass wir unsere Firma nicht an Daimler verkauft hätten, wenn nicht jeder in unserem Team auch einen Teil davon abbekommen hätte. Also jeder bei uns im Team hatte über einen sogenannten ESOP virtuelle Anteile an der Firma, einen kleinen Teil. Und das führt einerseits im normalen Arbeitsalltag dazu, dass die Mitarbeiter nicht nur, wie du gerade nämlich schon genau richtig gesagt hast, nicht nur fürs Gehalt am Ende des Monats arbeiten, sondern es auch als ihr eigenes Baby mit wahrnehmen. Da ist dann halt noch ein bisschen mehr, warum du morgens aufstehst und zur Arbeit gehst, weil es halt auch dein eigenes Baby ist. Und dann, wenn dieser Moment kommt, dass irgendjemand das Baby haben möchte und kaufen möchte, oder wenn einfach die Gewinne sich gut entwickeln, dann ist es auch ein großartiger Moment für die Leute, daran mit zu partizipieren. Und wir drei Gründer haben gesagt, damals, als wir sozusagen von Daimler angesprochen wurden, bezüglich der Übernahme, haben wir drei Gründer gesagt, wir verkaufen unsere Firma nur, wenn alle unsere Mitarbeiter Bock drauf haben und mitgehen wollen. Und hätte ein Mitarbeiter gesagt, er hat keinen Bock drauf, dann hätten wir die Firma nicht verkauft. Und das war natürlich, das hat uns natürlich dann sehr in die Karten gespielt, dass jeder Mitarbeiter daran eben auch nochmal monetär mit profitiert hat an der Übernahme.
Das erinnert mich tatsächlich an ein Buch, was ich gerade gelesen habe von John Strelicky. Da ging es auch darum, wie man eben ein Unternehmen aufbaut, wo die Mitarbeiter halt gern sind und welche Geheimnisse Unternehmen haben, wo es eine niedrige Fluktuation gibt. Und da wird das auch so beschrieben, dass es da auch einmal ein Investor oder irgendwie im Exit anstand in einer kanadischen Firma. Und da ging es eben auch darum, wenn nur ein Mitarbeiter sagt, sie möchten es nicht, dann machen sie es nicht. Und tatsächlich war es dort auch so. Die Mitarbeiter wollten es aus diversen Gründen nicht und dann haben sie es eben auch nicht getan.
Ja, ja, okay, siehst du? Ja, genau der Punkt. Ja, cool. So, dann Nummer 11 ist, ist ein sehr großes Herzensthema von mir. Agilität. So, jedes Unternehmen schreibt sich auf die Fahnen, mehr oder weniger agil zu sein, nach Prozessen zu arbeiten wie Scrum, Kanban, OKRs etc. Wie ich das so beobachte, verstehen allerdings sehr, sehr viele, wenn nicht sogar die meisten Unternehmen, Agilität falsch. Ich finde auch, das Wort ist ein bisschen misleading. Ich finde, eigentlich ist Agilität nicht das richtige Wort für Agilität, weil das impliziert ja so ein bisschen, also was ist das für ein Bild, was hat man da im Kopf? Da denkst du irgendwie so, alle Mitarbeiter wuseln irgendwie wild und agil und flexibel und wie so ein Ameisenhaufen durchs Büro. Aber genau das ist Agilität nicht. Agile Prozesse kosten richtig viel. Agile Prozesse kosten ein knallhartes Commitment aller Mitarbeiter, vom Praktikanten bis zum CEO, zu diesen Prozessen. Und das Problem ist, wenn sich auch nur eine Person, nur eine Kette im Glied nicht an die Prozesse hält, dann bricht das agile Haus in sich zusammen und dann entsteht das, was leider viele Unternehmen, die Agilität einführen, erleben, nämlich, dass sie es nach 3 Monaten wieder abschaffen, weil sie sagen, okay, funktioniert nicht, das ist hier, das ist nur Chaos. Und ja, deshalb, don't get agility wrong. Agilität kostet Commitment auf Prozesse und knallhartes Arbeiten an den Prozessen, stetige Verbesserung der Prozesse und alle müssen sich daran halten. Wenn das dann funktioniert, dann ist Agilität natürlich richtig geil, weil dann hast du den Effekt, dass du bessere Qualität liefern kannst in kürzerer Zeit und das Geile sogar noch, alle Leute in der Firma einen stressfreieren Job haben. Also dann hast du wirklich, dann hast du gewonnen. Allerdings dahin zu kommen und Agilität richtig durchzuführen, das kostet richtig. Das dauert ein bisschen und das kostet.
Tatsächlich ist da wahrscheinlich auch wichtig, dass die Mitarbeiter daran beteiligt werden und nicht top-down es aufgedrückt bekommen. Wir sind jetzt mal agil und wir haben uns überlegt, so und so läuft das jetzt ab heute, sondern dass die eben gleich von Anfang an das mit auch entscheiden, ne? Und entwickeln.
Genau, wenn du anfängst, Agilität aufzusetzen, machst du das mit den Leuten gemeinsam und man fängt halt an, erste kleine Prozesse sich zu überlegen. Ne? Ich habe jetzt tatsächlich heute Nachmittag, bin ich bei einem Startup, die sozusagen jetzt auch mit agilen Prozessen starten möchten und wir werden jetzt natürlich noch nicht anfangen, irgendwie direkt den perfekt ausgefeilten Scrum-Prozess zu machen. Das ist viel zu viel, sondern wir werden heute, das Ziel von heute ist, erste kleine Commitments von allen zu kriegen auf Dinge, die sie in den nächsten 2 Wochen anders machen möchten und worauf sich alle committen. Und dann in 2 Wochen setzt man sich zusammen und reviewt das und sagt, okay, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert und dann geht man den nächsten Step. Wo wollen wir jetzt adjustieren? Und so baut man sich langsam aber sicher seine agilen Prozesse auf und dann kann man natürlich sozusagen mit dem Ziel das haben, dass man am Ende einen richtig schönen Scrum-Prozess beispielsweise haben möchte oder OKRs oder Kanban oder sonst was.
Spannend.
Next, 12, source out what's not your core or what's not your future core. Da geht es darum, viele Gründer, Solopreneure kommen insbesondere aus Geldspargründen auf die Idee, viele Sachen selbst zu machen, selbst zu bauen, weil sie denken, okay, damit spare ich Geld. Am Ende ist das ein Trugschluss, weil man damit kein Geld spart, weil man natürlich auch seine eigene Arbeitszeit gegenrechnen muss und vor allen Dingen auch sein Produkt nicht auf die Straße bekommt. Das heißt, man muss ganz genau prüfen, was ist das, was am Ende den Wert meines Unternehmens ausmacht. Wenn man sich sein Unternehmen mal 5 Jahre weiter vorstellt und einen potenziellen Käufer sich vorstellt, ein anderes Unternehmen, welches dein Unternehmen kaufen möchte, warum kaufen die dein Unternehmen? Bei uns damals war es unsere fancy Algorithmen, unsere Technologie und unsere Mitarbeiter, also unsere highly skilled Mitarbeiter. So. Und deshalb source alles aus, was nicht auf dein Core einzahlt, was nicht auf diesen inneren Wert deiner Firma einzahlt. Alles das, was den Wert deiner Firma ausmacht am Ende, das musst du in-house behalten. Aber alles andere drumherum, all das, was nicht den Wert deiner Firma ausmacht, bitte source das aus, lass das irgendwen anders machen. Du wirst am Ende viel Zeit, viel Geld, viel Nerven sparen und schneller erfolgreich sein.
Und tatsächlich ist das auch immer wieder ein Trugschluss. Nicht? Also gerade bei Solopreneuren. Nicht umsonst heißen sie ja Solopreneur. Ja.
Ja, genau. Also es gibt viele Sachen, die man als Solopreneur sofort, sei es eine virtuelle Assistenz, wenn es um buchhalterische oder wenn es um irgendwelche administrativen Sachen geht oder so. Alles das, was halt nicht Core deines Service, deines Business ist, raus damit, damit du dich konzentrieren kannst auf das, was wichtig ist für ein Unternehmen.
Und da hat ja tatsächlich der Sidepreneur wiederum den Vorteil, dass er ja die Sicherheit aus der Anstellung hat, die finanzielle Sicherheit und hier auch schneller wirklich auch Geld hat, was er da vielleicht reinpumpen kann, um sich dann eben auf seinen Kern zu
konzentrieren. Ja, perfekt, perfektes Setting. Genau.
Zeit ist knapp.
Genau, und das ist halt auch ein Investment, ne? In dem Moment investierst du halt einen Teil deines monatlichen Einkommens in dein Side-Business. Und so musst du es auch sehen. Also es ist halt ein reines Investment. So im Optimalfall wird sich das Geld, was du jetzt diesen Monat in dein Side-Business steckst, wird sich ja in einigen Monaten bis Jahren mehrfach dir zurückzahlen.
Ja, ganz genau.
Okay, dann Nummer 13. Lead with heart and hand. Führe mit Herz und Hand. Auch so ein Ding, was ich über die Jahre lernen musste. So, ich habe im Prinzip mehr oder weniger direkt aus der Uni heraus gegründet. Ich war natürlich überhaupt keine Führungskraft, hatte null Leadership Skills. Und das habe ich jetzt so über die Jahre erkannt, glaube ich, dass das tatsächlich ein schöner Mix ist. Einerseits Herz, ja, du bist gerade in kleinen Firmen, bist du halt ein Buddy mit deinen Mitarbeitern, mit den Leuten, mit denen du gemeinsam arbeitest. Du bist auch irgendwie auf einer sehr freundschaftlichen Ebene. Du bist auch privat für die Leute da. Du hilfst den Leuten beim Umzug und so weiter und so fort. Aber trotzdem musst du natürlich auch eine positive natürliche Autorität für die Leute sein. Und das wollen die Leute auch. Also auch mal Eier zeigen, auch mal die härtere Hand zeigen, auch mal sagen, wo es lang geht, der Nordstern sein, die Leitplanken liefern. Das wollen die Leute. Ich meine, das kennt ja jeder, auch wahrscheinlich ihr, die ihr angestellt seid. Ihr kennt das ja selbst. Es gibt halt Führungskräfte, denen folgst du gerne. Die sind ein Nordstern für dich. Du weißt, die haben Ahnung von dem, was sie da tun und sind vielleicht auch manchmal ein bisschen härter, aber haben dann eine positive, natürliche Autorität. Und es gibt halt welche, da würdest du sagen, ja, die haben leider keine Eier, die kriegen es leider nicht geschissen, die wissen leider selber nicht so genau, in welche Richtung sie wollen. Und natürlich willst du der Erstere von beiden sein. Und das geht gut, das kann man miteinander verbinden, sowohl mit Herz als auch mit Hand zu führen.
Hm. Und ist ja tatsächlich auch wichtig. Du bist ja nun mal dann derjenige, der das Side-Business oder das Startup eben führt. Und ja.
Auf jeden Fall.
Du musst sagen, wo es lang geht.
Genau. Und das wollen Leute auch. Man darf nicht denken, dass Leute da keinen Bock drauf haben. Doch, Leute wollen auch geführt werden.
Ja.
So, Nummer 14. No deal is closed before cash has flown. Kein Deal, nichts, kein Vertrag ist durch, wenn nicht die Kohle auf deinem Konto ist. Mussten wir mehrfach lernen, sind wir mehrfach mit auf die Schnauze gefallen. Wir hatten schon vor dem Exit an Daimler zwei andere potenzielle Exits auf dem Tisch. Einmal an ein großes Medienhaus und einmal an ein Tech-Unternehmen im Silicon Valley. Bei dem Tech-Unternehmen, es war alles klar, wir monatelang saßen zig Anwälte zusammen am Tisch, haben sich über jedes einzelne Komma und oder 24 Stunden gestritten. Die Verträge waren fertig, Druckerstapel voll Verträge, es sind schon zigtausende Euros in die Verhandlung geflossen. Die Firma wollte uns in Silicon Valley holen, sie hatte schon uns Wohnungen angemietet, sie hatte sogar schon Visa für unsere Freundinnen besorgt und so weiter und so fort. Es war irgendwie 1, 2, 3 Tage vorm Notartermin. Was sollte da noch passieren? Und zack, dann kurz vorher abgesagt. Und dasselbe hatten wir mit dem Medienhaus, da war es nur ein Tag vorm Notartermin. Zack, ist der Aufsichtsrat dazwischen gegrätscht, alle M&A-Aktivitäten gestoppt. Kein Deal ist durch. Selbst wenn es dir noch so sicher scheint und du noch so krass denkst, okay, jetzt kann ja nichts mehr dazwischen kommen. Das betrifft Kunden, das betrifft Partnerschaften, das betrifft Investoren, egal was. Kein Deal ist durch, wenn du die Kohle nicht auf deinem Konto hast. Ich habe sogar schon von Stories gehört, wenn der Notartermin schon durch war und die Unterschriften schon drunter waren, selbst dann ist der Deal noch geplatzt. Es geht wirklich darum, die Kohle ist auf deinem Konto, erst dann ist der Deal durch.
Ja, sehr spannend. Tatsächlich, ich habe mir gerade so ein paar Notizen mitgemacht und habe ihm geschrieben, erst wenn der Vertrag unterzeichnet ist, und da fügst du jetzt noch mit an, genau. Und das Geld auf dem Konto ist.
Auf jeden Fall. Genau.
Und einfach unglaublich, was da noch passieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Kann man echt manchmal sich nicht vorstellen. Das letzte Ding.
Ja.
Sales is everything and everything is sales. So, ich selber bin eigentlich kein Salesmensch. So, also das war nie mein Naturell. Aber auch hier, jo, das kann man lernen. Das ist ein Handwerk. Und am Ende, egal was du tust, ob du dich selbst verkaufst, ob du dein Seitenbusiness verkaufst, ob du dein Produkt verkaufst, ob du dein Business verkaufst, ob du anderen Leuten von deinem Business erzählst, oder vor allen Dingen auch, ob du Mitarbeiter bei dir reinholen willst, scheißegal was, es ist immer Sales. Und wenn du ein paar ganz grundlegende Sales-Taktiken und Techniken beherrschst, die man, wie gesagt, lernen kann, das ist ein Handwerk, dann wird dein Business am Ende erfolgreicher sein. In jegliche Richtung kannst du über ein paar Sales-Taktiken kannst du dich als Person verkaufen, dein Produkt verkaufen, deine Firma verkaufen. Und mit Verkaufen meine ich jetzt nicht nur den Transaktionsprozess des Verkaufens, sondern natürlich auch des Pitchens, des Marketings, der Kommunikation und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja auch das, was vielen deutschen Gründern fehlt im Vergleich zu den Amis beispielsweise. Bei den Amis lernst du ab der ersten Klasse vor der Klasse zu stehen und irgendwas zu pitchen. Und ein deutscher Ingenieur hat sowas in der Regel in seinem Studium nie gemacht. Und das ist einer der großen Vorteile, warum die Amis uns oft voraus sind insbesondere halt im Tech-Bereich zum Beispiel oder im Ingenieursbereich. so, die kochen auch alle nur mit ganz lauwarmem Wasser. Ich war in Silicon Valley, so da habe ich auch gemerkt, so okay, krass. Also so viel krasser geht's hier jetzt auch nicht zu. Aber was die halt können, die können sich und ihre Firma und alles geil verkaufen. Und da kommt's am Ende drauf an.
Ja, Wahnsinn. Sales ist auch so mein Thema, nicht? Mhm. Wie du halt so eben sagtest, du selbst bist auch nicht so der Sales-Typ und so geht es mir tatsächlich auch.
Ja.
Und das nehme ich mir jetzt auch nochmal zur Brust sozusagen,
ja.
Was ich da tun kann, was ich da erlernen kann noch, das ist einfach auch...
Kannst du lernen. Kann man echt, ich habe es auch über die letzten, vor allen Dingen über die letzten 1-2 Jahre sehr stark gelernt. Am Ende ist es wie eine Sprache lernen. Du deklinierst ein paar Dinger runter, du bereitest dich vor, du bist präpariert, du weißt genau, was deine Vorteile sind, was deine Merkmale sind, wie du mit Einwänden umgehst und wie du zum Abschluss kommst. Es ist eigentlich ein sehr einfaches Handwerk, was man sich einfach nur mal aneignen muss.
Ja, sich die Zeit nehmen.
Genau.
Und ein bisschen lernen und dann üben, ne? Und dann umsetzen.
Auf jeden Fall.
Sind wir wieder da, wo wir am Anfang auch waren. Hört sich alles immer natürlich gelesen oder angehört einfacher an. Mhm. Auf die Umsetzung kommt es dann natürlich tatsächlich an.
Erstmal mit irgendwem anders trainieren oder mit deinen Leuten oder deinem Mitgründer oder sonst wem. Mhm. Family, Friends and Fools und dann halt in der freien Wildbahn anwenden und wissen, dass du auch dabei noch weiter lernst.
Ja. Klasse, Michael, super. Also da haben wir jetzt ja mal deine 15 Fuck-Ups und Learnings gut herunterdekliniert sozusagen. War sehr spannend, dir zuzuhören. Und eben besonders schön ist ja, dass du eben aus deiner Erfahrung sprichst. Mhm. Und man denkt, ah ja, wow, okay, das kann also passieren. Das ist nicht aus dem Lehrbuch, sondern so findet es auch wirklich in der Welt halt statt. Mhm. Magst du so zum Ende noch mal kurz zusammenfassen, wo man dich findet, dass man auch mit dir Kontakt aufnehmen kann, wenn man da weitere Fragen hat.
Genau, also gerne einfach googeln nach Michael Asshauer mit H dazwischen. Dann die gesamte Talente-Plattform mit dem Magazin und diesem E-Book, von dem ich sprach, 222 solcher Hacks, wie wir gerade 15 davon gehört haben. Den Hacks-Letter, der einmal die Woche rumgeschickt wird, wo dann eben jede Woche 3 von solchen Hacks kommen, gibt es auf talente.co.
Ja, super. Vielen Dank. Wir werden das auch wieder in den Shownotes mit verlinken, sodass ihr da auch schnell und einfach den Weg zu Michael findet. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, an deinen Learnings sozusagen teilzuhaben und für mich da auch was mitzunehmen und auch für Sidepreneur und ihr da draußen. Sicherlich habt auch die ein oder andere Idee mitnehmen können, wie ihr vielleicht anders vorgehen könntet bei eurem Side-Business. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch natürlich immer gerne direkt über unsere Facebook-Community oder auch über E-Mail info@zeitpreneur.de.